Salzburg nähert sich Kurt Jara und Silvan Wallner. Gott, zeitgleich erlebt Österreich eine Wiener Fußballrenaissance und endlich nach 6.416 Tagen des Wartens, der GRK gewinnt ein Bundesligaspiel. Wir sind die Hansa-Konferenz, wir lieben Logos, aber auch Wappen. Let's go.
Ding zu abtauschen, aber wir sollten trotzdem von Spiel zu Spiel schauen. Wir müssen von Spiel zu Spiel denken. Wir schauen von Spiel zu Spiel.
Von Spiel zu Spiel. Wir müssen schauen, dass wir immer
von Spiel zu Spiel schauen.
Und am Platz geht es natürlich zu der Sache.
Wir haben gefühlt 26 Themen und 99 User-Fragen zu beantworten. Wir haben jetzt schon eigentlich keine Zeit mehr, Harald, aber so viel Zeit muss sein. Der Patrick ist in Estland und daher meine Frage an dich. Wer ist der einzige Österreicher, der estnischer Meister wurde? Du hast genau 5 Sekunden Zeit.
Kevin Friesenpickler?
Nein, der hat nie in Estland gespielt.
Okay,
macht in Lettland hat er, glaube ich, gespielt. Toni Tiporic, aus der Simmeringer Jugend sogar einer.
Da schau her.
Der 2014 mit Levadia Tallinn damals estnischer Meister geworden ist.
Okay, ich kenne nur Martin Pohm.
Ja, stimmt, Goli damals in den 90er Jahren, aber es hat, glaube ich, drei Österreicher gegeben, Bernhard Schachner, Toni Tiporic und der dritte, der ist mir jetzt leider entfallen, aber es hat auf jeden Fall drei gegeben, die in Estland auch gespielt haben. Aber zurück zu den österreichischen News und zum wankenden Riesen Red Bull Salzburg, würde das Thema gerne mit einer User-Frage vom Hans beginnen, Harald. In wenigen Jahren vom Doublesieger, aber über die titellose Saison bis zum Liga-Mittelmaß. Dazu stapeln sich die vereinsinternen Negativrekorde. Ist die Red Bull-Ära endgültig vorbei?
Nein. Also, ja, schaut gerade ein bisschen schlecht aus für sie. Aber ich glaube nicht, dass jetzt dieses ganze Gebilde Red Bull zusammenstürzt, nur weil da jetzt einmal, muss man schon sagen, richtig schwacher Herbst dabei ist.
Aber wie erklärst du dir diese, also im Vergleich zur Feyenoord-Partie, wo man eigentlich wieder geglaubt hat, ja, okay, das ist jetzt wieder die Wiedergeburt von Red Bull, von diesem Pep Leinders-Fußball, der wirklich attraktiv war, zu dieser Partie, die wir am Sonntag jetzt gesehen haben?
Ich tue mir inzwischen wirklich schwer, Erklärung zu finden. Ich denke, man muss inzwischen echte Charakterfrage stellen, was diese Mannschaft angeht. Wenn man sich das Spiel gegen Blau-Weiß angeschaut hat und diese absurde Zahl an unnötigen Fehlern, vor allem in der Defensive, kann man niemand erklären, dass diese Mannschaft da mit vollem Fokus nach Linz gefahren ist und mit vollem Fokus auftreten ist.
Immer bevor wir jetzt zu sehr auf Salzburg reindreschen, müssen wir auch einmal Blau-Weiß-Linz loben. 2-0. Letzte Saison hat man schon Red Bull geknackt, damals noch in Salzburg, jetzt auch erstmals in Linz. Das war schon auch eine richtig gute Partie der Königsblauen, weil vor allem das 2-0, damit ist ja Salzburg eigentlich auch noch sehr gut bedient gewesen.
Normalerweise müssen die 4-5 Tore machen in dem Spiel. Also das war absurd, dass man das sagen muss nach einem 2-0-Sieg gegen Salzburg, aber es war fast schon fahrlässig, wie sie mit den Chancen umgegangen sind. Aber sie haben es richtig stark gemacht, vor allem im Umschalten und die Konter, wie sie sie ausgespielt haben, wie sie die verunsicherte Salzburger Defensive angepresst haben, war schon richtig gut.
Ronivaldo mit dem 1-0 nach einem Blackout von Cabaldo, also da hast es du eh schon angesprochen, also vor allem in der Defensive Salzburg mit so vielen Eigenfehlern, also da hätte ja wirklich viel mehr passieren können, eigentlich passieren müssen, trotzdem dominanter war natürlich Salzburg, ich glaube die haben einen Ballbesitz gehabt von 74% oder so, aber die waren einfach komplett ideenlos über 90 Minuten.
Ich glaube insgesamt 4 Torschüsse, davon keiner aufs Tor. Ich meine, das zieht sich ja vor allem in der Offensive, zieht sich ja jetzt inzwischen schon durch. Sie haben 273 Spielminuten in der Bundesliga nicht getroffen.
Gab's zuletzt?
Was Wahnsinn ist, gab's zuletzt unter Kurt Jara im Spätsommer 2010.
Was? Kurt Jahrer 2010 kann nicht sein.
Ja, das kann nicht sein, richtig.
Nein, 2010 war, glaube ich, Hübsch Stevens.
Zuletzt oder so, unter Hübsch Stevens im Spätsommer 2010. Damals mit einem gewissen Joaquin Bogossian.
Transferflop schlechthin von Red Bull Salzburg. Nein, es ist generell die schlechteste Bilanz von Red Bull Salzburg nach den ersten 11 Spielen seit der RB-Premierensaison 2005-2006. Damals unter Kurt Jara gab es einen richtigen Stolperstart in diese neue Ära. Man war nur Vorletzter nach 9 Runden. Schlussendlich ist man noch Vizemeister geworden hinter der Austria. Aber da sehen wir einen kurzen Teletext-Rückblick, wo man eben auch auch seht, die Tabelle nach 11 Runden, damals eben die Austria auf der 1, der FC Pasching, dich gefolgt und das löst immer wieder nostalgische Momente in mir.
In den Salzburgern eher nicht.
Ja, das stimmt natürlich. Aber wenn du die Torschützenliste anschaust mit Marek Kinzel, Sanel Kulic, Basina Ruschfeld, Moski, Muciri, das waren halt schon auch noch coole Zeiten im Grunde und für Salzburg eben weniger. Trotzdem ist man dann ja erst in den Tritt gekommen. Ich habe jetzt aber bei dieser Salzburger Mannschaft nicht das Gefühl, dass die zu sich finden. Also man hat immer wieder die, man glaubt immer wieder nach diesem, okay, dieses 3:0 gegen die WSG im Cup, war jetzt nicht so vielsagend wie eigentlich dieser Sieg gegen Feyenoord. Ja. Aber dass du dann so einen Leistungsabfall hast, innerhalb von wenigen Tagen, und ich glaube, du hast das eh ja schon angesprochen, ich glaube, das ist ein Charaktertest, der einfach komplett schiefgegangen ist. Und irgendwo sind die Prioritäten von dieser Mannschaft, von diesen Spielern scheinbar komplett woanders.
Sie müssen jetzt schauen, dass sie sich irgendwie in die Winterpause rüberretten, ohne da allzu großen Schaden zu nehmen und dann ja, an diesem Kader arbeiten. Nicht nur mit diesem Kader, sondern tatsächlich am Kader arbeiten.
Ich meine, der Julian hat auf Instagram gefragt, wieso spielt FC Salzburg so schlecht? Das ist schwer zu erklären, lieber Julian. Der HPS hat die Frage gestellt, werden Leinders und Sion Buchner bis zur Winterpause im Amt bleiben oder vorher freigestellt? Und was ist eurer Meinung, wie kann es passieren, Feyenoord zu schlagen und gegen Blau-Weiß zu verlieren? Ich behaupte, Pep Leinders erreicht die Mannschaft nicht und sie haben trotz ihm in Rotterdam gewonnen. Glaubst du, hat er irgendwie so den Kontakt zur Mannschaft verloren? Ich meine, jetzt so zumindest in der Partie ja, weil er auf der Tribüne war, sprich er hat wenig Kontakt gehabt und dennoch.
Ja, tue ich mir von außen ein bisschen schwer, das zu beurteilen. Ich meine, es ist ja schon mal zu lesen gewesen, dass vor allem, dass er Bajcetic und Clark, seine zwei Liverpool-Burschen, dass er die von Anfang an dermaßen forciert hat, dass das nicht überall in der Mannschaft gut angekommen ist. Also ja, mag sein, dass da und vor allem Nona ist der ein oder andere unzufrieden und Nona ist die Stimmung jetzt nicht bestens. Wie weit Pep Leinders die Kabine verloren hat, wenn man so schön sagt, da immer schwer das zu beurteilen.
Ja, natürlich. Ich meine, man kann dann immer trotzdem nur so ins Blaue roten, was passiert ist, ein bisschen so zwischen den Zeilen. Also das, was mir eben jetzt aufgefallen ist in den letzten Wochen, dass sie jetzt auch gefährliches Halbwissen, aber dass sie jetzt kein Spieler vor einen Trainer gestellt hat. Und dass Pep Leinders ja schon des Öfteren auch schon in medial angezählt worden ist, dass er sehr kritisiert worden ist. Und oftmals ist es dann auch so, dass ein, zwei Spieler dann vorangehen und in Interviews ja ganz sich klar eigentlich vor dem Trainer stellen. Und das ist meiner Meinung nach, vielleicht vertue ich mich jetzt und ich habe irgendwelche Interviews übersehen, aber das war meiner Meinung nach in dieser Saison noch nicht der Fall.
Hätte ich auch nicht in Erinnerung, so, ja.
Du kennst es ja, ja, oder? Dann sagst du halt irgendwie, wenn du zum Trainer stehst, ja, nein, es ist, wir sind schuld, der Trainer macht das richtig, bla bla bla. Ob das dann immer alles richtig ist, was derjenige da vor der Kamera und ins Mikro sagt, weiß man auch nicht. Aber trotzdem, das sind so die Dinge, die mir eben auch auffallen. Ich meine, auch jetzt die Interviews nach dem Spiel gegen Blau-Weiß-Linz, sein Mats Bistrup hat es ja ganz klar gesagt, das war einfach scheiße. Und ein Alexander Schlager, das habe ich eigentlich noch interessanter gefunden, hat angesprochen, dass Salzburg die Baseline fehlt. Also so eine Basis, auf die man immer zurückgreifen kann, wo man weiß, das funktioniert. Auch wenn es jetzt ja vielleicht nicht der ganze große Hurra-Fußball ist.
Das kann man in gewisser Weise schon als Trainerkritik auch verstehen. Weil für die Baseline, und die Baseline ist ja eigentlich taktische Automatismen, die greifen, ist halt schon das Trainerteam verantwortlich.
Mhm. Wie sehr ist auch ein Bernhard Seonbuchner für die aktuelle Performance verantwortlich?
Er muss zumindest nach außen hin den Kader verantworten. Dass der jetzt nicht allein auf seine Kappe geht, sondern dass da übergeordnet Mario Gomez zum Beispiel auch schon sein Wörtchen mitredet etc., ist jetzt auch kein Geheimnis. Nach außen hin muss er den Kader verantworten und ja, wie wir schon angesprochen haben, irgendwas passt in diesem Kader nicht.
Mhm. Ich glaube, das ist, ich habe den Vergleich, glaube ich, irgendwann mal in einer Zwarer-Konferenz gemacht, aber ich nehme ihn jetzt wieder her, weil ich finde, dass es eigentlich ganz gut passt. Ich würde jetzt einmal Red Bull Salzburg mit einer Immobilie vergleichen, mit einem wunderschönen Wohnhaus in einer wirklich sehr guten Gegend. Und das ist über Jahre hinweg hast du ein richtig schönes Wohnhaus aufgebaut mit einer soliden Basis, ersten, zweiten, dritten, vierten Stöcke. Das schaut alles pipi fein aus und obendrauf hast du jetzt da 5 geile Dachgeschosswohnungen hingebaut. Und ich glaube, das Problem ist, dass sie Salzburg in den letzten Jahren nur mehr um die Dachgeschosswohnungen gekümmert haben, weil sie damit natürlich auch Kohle machen können und die Basis komplett vernachlässigt haben. Die Baseline.
Okay.
Verstehst du den Vergleich? Nein.
Ja, aber ich finde nicht passend. Ich verstehe,
wieso nicht?
Aber ich finde nicht passend. Was ist die wunderschöne Gegend? Die österreichische Bundesliga?
Ja,
die österreichische. Wie schaut neben diesem Haus, das du jetzt beschrieben hast, dann jenes, weiß nicht, von Hartberg aus?
Das ist, ich komme aus der Gegend von Hartberg. Ich kann jetzt auch nichts sagen gegen Hartberg. Also von dem her ist das jetzt eine gemeine Frage von dir. Also, es sind ja alle Gegenden schön. Nein, jetzt konzentriere dich nicht auf die Gegend. Es geht mir jetzt ja darum, okay, dann so, nimm die Gegend weg und sag einfach, du hast einfach die auf ein Wohnhaus konzentriert, um das aufzubauen. Und jetzt ist aber die Basis des Erdgeschoss und die ersten Stöcke.
Ja,
die
aber dann hast du jetzt gerade vorher metaphorisch gesagt, Salzburg hat Leichen im Keller und die noch nicht weggeräumt.
Nein, das habe ich nicht gesagt.
Was? Du sagst, sie haben sich nur auf das oben konzentriert und das unten verfällt so langsam.
Ja, aber das heißt ja dann nicht, dass sie Leichen im Keller haben.
Ja, ey.
Alles gut. Das ist generell ein schwieriges Spiel in Österreich, würde ich jetzt mal sagen. Hiko Neymar hat die Frage gestellt, kann Salzburg und Leinders überhaupt Meister werden? Und ich schließe gleich die Frage von RB Jan an. Wird Salzburg im unteren Playoff endlich wieder attraktiven Fußball spielen, Harald?
Ist das, warum muss ich eigentlich immer die schwierigen Fragen beantworten?
Wieso? Ja, weil du kannst mir eh die Fragen stellen, aber du stößt mir keine Frage. Also,
okay, ich glaube, ich meine, wäre Wahnsinn, wenn Salzburg es nicht da oben reinschafft.
Ja.
Ganz ausschließen würde ich es nicht mehr.
Aber sagen wir so, also wenn sie es nicht schaffen, dann wird auch Pep Leinders nicht Meister werden mit Salzburg, denn dann ist seine Zeit, glaube ich, auch in Salzburg vorbei, egal wie positiv er das vielleicht noch versucht zu verkaufen, aber ich glaube nicht, dass er dann noch eine weitere Saison eine Chance bekommt.
Ja, bin ich mit dir.
Würde ich jetzt einmal sagen. Jetzt ist natürlich auch die Frage, was hat vielleicht auch Jürgen Klopp ab dem kommenden Jahr mit der Entwicklung in Salzburg zu tun?
Florian Haunschild hat auf YouTube gefragt,
ja?
Wird Klopp im Jänner übergangsmäßig Salzburg übernehmen?
Ja, natürlich nicht. Also das hat Jürgen Klopp auch in vielen Interviews im Grunde schon angekündigt, dass er sich da wirklich auch im Hintergrund, ich meine im Hintergrund jetzt ja nicht, aber er wird auch präsent sein. Er hat das auch, glaube ich, bei Einfach mal Lupen beim Podcast von Toni Kroos erwähnt, dass er überall eigentlich zu sehen sein wird, auch in Salzburg, aber sicherlich nicht auf der Trainerbank.
Nein, also das ist auszuschließen.
Da glaube ich eher noch an eine Rückholaktion von Roger Schmidt. Das wäre vielleicht eher einer, den ich mir vorstellen könnte, der im Grunde auch diesen RB-Fußball, wie er damals entwickelt worden ist, unter Ralf Rangnick ja auch mit gestartet hat eigentlich. Das war ja damals der Startschuss des RB-Fußballs in Salzburg, so wie wir ihn aktuell kennen. Und der Hansi Hintermoser hat via YouTube die Frage gestellt, welche erfahrenen Spieler könnten Salzburg weiterhelfen? Klammer auf, realistisch, Klammer zu. Ich bin für die unrealistischen Picks, du für die realistischen.
Sehr gut. Fangen wir mal
unrealistisch an. Also schau, ich habe es mal angeschaut auf Transfermarkt, welche Spieler sind denn nun momentan zu haben. Ein Omar Solé könnte vielleicht dieser defensive Stabilität verleihen, aber ich glaube, das wird nichts. Also das kann man nicht unter realistisch einordnen. Und des Weiteren sind natürlich Spieler wie ein Sergio Ramos auch vereinslos. Kann ich mir auch nicht vorstellen. Wenn ich mir aber gut eigentlich als wirklichen Leader in dieser Mannschaft vorstellen könnte, aber der ist zu viel Fußballromantiker, deshalb wird er nicht nach Salzburg gehen, weil ein Chris Kramer sucht eben seit ein paar Monaten auch einen neuen Verein und das wäre im Grunde einer, der in der Schaltzentrale spielen könnte, ein Lautsprecher, einer, der sich gut mitteilen kann, einer, der einen guten Wertekompass hat. Ich glaube, der könnte einer Mannschaft sehr viel geben. Ich glaube aber nicht, dass er nach Salzburg wechselt.
Ich finde, Salzburg sollte Wall und Berischer vom LASK holen.
Ja. Ja, hat damals funktioniert, ganz ehrlich. Das war für mich einer, der eine Ära geprägt. Ja, aber wieso eigentlich nicht? Also ja, von dem her, ich kann es mir zwar eigentlich auch nicht wirklich vorstellen, aber ja, hätte natürlich auch seinen Reiz, den vielleicht wieder zurückzuholen. Kurz auch nochmal die Offensive angesprochen. Mhm. Nur 15 Tore in 11 Spielen. Salzburg hat ja zwei Spiele weniger und dennoch aktuell die viertschlechteste Offensive der Bundesliga. Nur zwei Tore in den letzten Bundesliga-Runden.
In den letzten
fünf Bundesliga-Runden. Also, habe ich die Zahl vergessen.
Ja. Es gibt einen Menschen, der offensiv liefert, so wie man sich ungefähr vorgestellt hat. Das ist Oskar Gloch mit 5 Toren und 2 Assists.
Ja.
Der Rest, ja, da geht es nicht. Zwei Tore, Karim Konaté, zwei Tore, Moussa Yeo, zwei Tore, Mats Bitstrup, Peter Rakow und Edmund Baidoo, ein Tor. Mhm. That's it. Das ist die Bundesliga-Torschützenliste des FC Red Bull Salzburg.
Und das ist ein Wahnsinn. In dieser Saison sind die einfach 8-mal schon ohne Tor geblieben. 8-mal Red Bull Salzburg mit diesen Spielern, mit diesen heißen Transferaktien da vorne. Und wenn du den Vergleich ziehst zur Saison 2019-2020, da hatte man nach 11 Runden, kurzer Vergleich, aktuell 15 Tore, damals nach 11 Runden 47 Tore. 47 Tore. Was ist denn das für eine abartige Saison gewesen? Klar, mit Schoboschlei, mit Haaland und Co. Aber dennoch, 47 Tore in 11 Runden musst du mal erzielen.
Ja, das ist ein Schnitt von über 4.
Nein, echt komplett irre. Also ich weiß auch nicht. Momentan, es ist einfach der Wurm drin. Auch in der Formtabelle der letzten 5 Runden ist man auf Platz 7, einen Platz hinter dem GRK. Und ich würde sagen, da bleiben wir gleich beim GRK, denn die sind jetzt in dieser Formtabelle eben auf Platz 6 vorgerückt. Auch, weil es am Wochenende endlich geklappt hat, der Sieg gegen die WSG. Könnte das der Brustlöser sein in dieser Saison für die Grazer?
Das ist dem GRK zu wünschen. Haben sie sich hart erarbeitet, den Sieg?
Ja, wirklich. Also das war jetzt wirklich schon fällig. Und ich habe eigentlich so ein bisschen auch den Glauben jetzt schon dran verloren, weil so die ersten 7 Runden hat man das Gefühl gehabt, sie sind auf Augenhöhe, sie sind auf Schlagdistanz, es ist einfach immer, man hat einfach nur immer dieses Pech gehabt und das fehlende Glück war dann entscheidend, dass man halt nicht als Sieger vom Platz gegangen ist. Und die letzten Runden waren dann, also jetzt unter Poms hat es dann schon so ein paar Phasen geben, wo man gesehen hat, okay, das könnte doch was werden, aber die Mannschaft war einfach so verunsichert und ich glaube, dann im Nachhinein ist man halt immer gescheiter, aber ich glaube, dann ist eben so ein neuer Impuls, ein neuer Trainer auch wichtig, egal wer kommt, egal wer geht, würde ich jetzt mal sagen.
Was ich spannend gefunden habe, war, wenn man sich die Startelf anschaut, nur 2 Neuzugänge und sonst eigentlich die Liga 2 Aufstiegsmannschaft, die den ersten Saisonsieg fixiert hat. Also Peter Filipovic und Dio Cipot, die einzigen 2.
Ja, und ich glaube auch, dass diese Rückkehr zu dieser Erfolgsmannschaft der Vorsaison ein guter Weg ist. Denn du hast einfach da eine Mannschaft geformt in den letzten 2 Jahren von Gernot Messner, die einfach auch funktioniert hat. Und das haben wir in den letzten Jahren eh immer wieder gesehen, wenn ein Liga 2 Aufsteiger zu viel verändert hat, zu viel neue Spieler da reinbracht hat, dann hast du im Grunde ein bisschen diese Aufstiegseuphorie gebrochen. Das hat, glaube ich, der René Poms vielleicht jetzt auch richtig erkannt. Er hat gesagt, ich gebe denen das Vertrauen und also sehe ich, Daniel Materna hat wieder so funktioniert, wie er eigentlich in der Vorsaison funktioniert hat, mit diesem 1-0 Flanke von Benny Rosenberger, richtig stark aufgestiegen. Das sind die Tore, das sind die Situationen, die er eben auch braucht.
Ja, also für ihn definitiv immens wichtig, dieses Tor erzielt zu haben. Und ja, also ich glaube schon, dass dieser Sieg was mit dem GRK macht.
Ja, glaube ich nämlich auch. Erster Sieg seit 17 Jahren, genauer gesagt 6.416 Tage, damals am 18. April 2007. Wir machen einen kurzen Fotorückblick. 2:1 damals gegen die Austria, die Torschützen für den GRK, Didi Berchtold und Rade Djokic. Und das war schon so im Nachhinein schon legendäre Spieler, die damals am Platz waren.
Also bei beiden Mannschaften. Ja. Lasse Endergaard, der damals Trainer, sein Co-Trainer Klaus Schmidt, Sasso Fornezzi gespielt, Kutschabi, Erika Kotto, Markus Hieden, Mario Majstorovic.
Wer hat gestürmt?
Sami Muratovic hat nicht gestürmt, Entschuldigung. Gestürmt hat...
der 32-Punkte-Mann.
Roland Kollmann. Oh, ja. Ja. Mhm. Rolf Landahl damals in der Startelf des GRK und legendäre Finne Thomas Uzumeki.
Ja, stimmt. Ja. Ja, aber auf der Gegenseite halt auch. Ich meine, der Austria-Sturm mit Lafata Wallner,
und Eigner.
Brandgefährlich.
Und Eigner
war er damals auch noch? Okay.
Lafata Wallner, Hannes Eigner, der Austria und Georg Zellhofer. Eingewechselt, Andi Schicker.
Ja, und Christoph Saurer in der Startformation.
Christoph Saurer in der Startformation.
Das erste und letzte Mal, dass Christoph Saurer in der Startformation einer Austria-Elf gestanden ist.
Ja.
Ah, gut. Historisches Spiel damals. Und,
vor heißen 4.500 Menschen in der UPC-Arena.
Ja, da haben sie halt jetzt im Grunde eher gleich viel. Ich glaube, gegen die WSG waren auch um die 4.800. Da müssen wir nochmal im Fancheck vom Richie anschauen, ob es mehr waren. Aber im Grunde auf demselben Niveau. Und ja, schauen wir mal. Also ich glaube, das Restprogramm des GRK...
Es waren 4.510.
Wie viel waren es jetzt damals?
4.500, also 10
mehr.
Schau,
10 mehr, also Entwicklung ist auf jeden Fall zu sehen. Restprogramm vom GRK 2024, Auswärtssetzer gegen Blau-Weiß Linz nach der Länderspielpause, zu Hause gegen den WAC und dann zu Hause gegen Hartberg. Gibt man am Ende des Jahres noch die rote Laterne ab?
Ja. Ich möchte jetzt aber nicht sagen, an wen.
Ja, dann halt noch eine Schlussfrage vom Wolfgang. Hat der GRK mit dem lang ersehnten Sieg den Fluch beendet und siegt nun weiter Richtung sicherer Klassenhalt oder bleibt es beim Zittern bis zum bitteren Ende? Ich glaube auch. Also das ist jetzt einmal ein Sieg. Schauen wir mal, wie es jetzt weitergeht in den nächsten Partien. Aber
allein durch die Punkteteilung wird das ein langes Zittern werden.
Glaube ich nämlich auch. So, wir machen eine kurze Pause und dann geht es weiter mit dem Rundenrückblick.
Sag nicht gerne was, aber...
Das hat mit Respekt nichts zu tun.
Ich hatte so eine heizige ganze 90 Minuten über den Schiedsrichter.
Arme Junge.
Sowas geht einfach nicht.
Verstehe ich nicht.
Ich weiß nicht, was sie uns hinschicken.
Verstehe ich nicht.
Das war heute für meiner Meinung nach eine Frechheit, was er gepfiffen hat.
Wirklich, da braucht man nicht diskutieren.
Aber über die 90 Minuten gesehen war...
Es ist wahnsinnig. Wahnsinnig.
So viele Fehlentscheidungen, obwohl...
Mit welchen Schiedsrichter?
Obwohl immer jemand daneben stand.
Mit welchen?
Linienrichter oder Schiedsrichter.
Das ist für mich respektlos.
War das für mich eine richtig schlechte Leistung?
Aus.
Schnitzel mit Pommes.
Nicht nur in Linz und Graz wurde gekickt, sondern es gab noch 4 weitere Spiele und die geben wir uns jetzt im runden Rückblick. Wir starten mit den beiden Wiener Vereinen und genauer gesagt mit der Austria, der nächste Dreier der Veilchen, Harald.
War ein dreckiger Sieg, kann man wohl so sagen. Oder?
Das war richtig dreckig.
1-0
ja.
In Wolfsburg. Ja. Ich glaube, das wissen sie bis heute nicht genau, wie das funktioniert hat, aber ja, ist halt bezeichnend für die aktuelle Serie und die Form der Austria, dass sie dann halt auch solche Spiele 1-0 gewinnt.
Ja, aber es ist ja wirklich ein Déjà-vu-Erlebnis. Es ist immer so, dass die Gegner die Anfangsphase einer Partie dominieren. Erste Halbzeit rettet sie die Austria irgendwie so in die Kabine und im zweiten Durchgang schlagen sie ein, zweimal zu, in dem Fall halt nur einmal und es reicht dann für 3 Punkte.
Das war ja auch die einzige ernsthafte Offensivaktion in dem Spiel, oder? Soweit ich mich erinnern kann.
Ja.
Einmal Dominik Fitz, wie man entwischt und ja, Melon sagt Danke.
Also das ist halt aber, also du hast halt jetzt einen da drinnen, der eben die Gnädel reinmacht. Das ist halt das Wichtige für die Austria. Und nochmal eine Statistik, um das nochmal zu unterstreichen, dass die Austria nach dem Seitenwechsel viel torgefährlicher ist. 14 der 19 Saisontore erzielten die Veilchen in der zweiten Halbzeit. Das ist der Bestwert nach Sturm Graz, die 18 Tore im zweiten Durchgang erzielt haben.
Mhm.
Im Grunde hat es du hast es eh gesagt, eine Szene hat gereicht. Dominik Fitz auf der rechten Seite durchgestartet, ein bisschen schneller gewesen als Niki Wimmer und Melon hat dann im Grunde nur mehr Danke sagen müssen.
Der Linus fragt dich, Hannes. Der okay. FAK steht nun bei 7 Siegen in Folge. Seht ihr sie als Titelanwärter oder ist es doch nur eine Glückssträhne? Und woher kommt der plötzliche Aufschwung nach dem mehr als bescheidenen Saisonstart?
Also als Titelanwärter sehe ich sie nicht. Ich würde aber auch nicht von einer Glückssträhne sprechen, denn irgendwann wandelt sich Glück in Können um und das ist bei der Austria mittlerweile der Fall.
Irgendwann wandelt sich nicht Können in Glück um?
Nein, Glück in Können.
Das bei der Austria Glück ist es des so. Tüchtigen.
Das Glück des Tüchtigen. Nein, und das ist Glück wandelt sich, das ist ja wurscht.
Das Glück des Fähigen.
Das ist ja meine Redewendung, also, die du jetzt gerade versuchst zu etablieren und du versuchst es zu torpedieren von der Seite. Nein, ich finde, das ist gut. Irgendwann wandelt sich Glück zu Können um. Das macht Sinn, finde ich. Doch, wenn es immer wieder, doch, du hast immer wieder Glück und dann kannst du aber nicht mehr von Glück sprechen.
Wenn ich dreimal hintereinander einen Sechser würfel, ist es Glück, beim vierten Mal ist es dann gekonnt.
Aber du kannst jetzt 7-mal hintereinander einen Sechser würfeln. Dann ist Können. Dann sage ich, Alter, der Harald, bist du deppert, Alter? Kein anderer kann so gut würfeln wie der Harald. Man muss halt natürlich auch sagen, der Harald ist halt ein bisschen nervös, weil sein Bruder heute am Regiepult sitzt und das Ganze
schnell. Und weil man der Patrick da auf der rechten Flanke fehlt.
Ja, stimmt. Estland, haben wir eh schon gesagt. Ja. Also, das ist, nein, ich glaube, Titelanwärter ist ein bisschen zu hoch. Dafür ist der Fußball, den die Austria in dieser Saison zeigt, jetzt nicht so überragend. Klar, könnte es auch sein, dass das über weite Strecken, dass du da wirklich dein Selbstvertrauen tankst und dass der Fußball dann auch immer besser wird. Schauen wir mal. Also ich versuche jetzt halt gerade diesen irgendeinen passenden Vergleich zu finden. Wenn du dich zurückerinnerst, der GRK vor 3 Jahren, wo es dann, oder vor 2 Jahren, wo es am letzten Spieltag dann nicht funktioniert hat, wo es dann ja in Dornbirn untergegangen sind und nicht aufgestiegen sind, da war die Hinrunde eigentlich auch fußballerisch echt brutal mäßig, also sehr mau. Und dann haben sie sich aber trotzdem immer wieder irgendwie belohnt, mit Glück, mit Können, und dann ist aus diesem Glück Können geworden. Und auf einmal haben sie eine Serie gestartet und sind in einen Flow gekommen.
Ich meine, spannend wird es für, es ist eh gut, dass sie außer jetzt ihre Punkte sammelt, weil spannend wird es halt dann tatsächlich im neuen Jahr, weil die Austria startet mit den Spielen gegen Sturm, Rapid und Salzburg in den Februar.
Ja, aber da, wenn man da als Dritter in das neue Jahr startet oder vielleicht sogar als Zweiter, dann startet man auf jeden Fall mit einer fetten Brust, würde ich mal sagen, in diese ersten 3 Spiele. Also ich bin echt
Hast du schon Gansl gegessen heuer?
Nein, ich mag aber keine Gansl. Ich verstehe das nicht. Dieser Hype vom Gansl-Essen macht für mich keinen Sinn. No-Go Wien, Harald, fragt dich. Sind der FAK und SCR reif für den Titelkampf? Ziehen beide gemeinsam in den Europacup ein? Wie wichtig ist Burgstaller doch noch für Rapid? Wie stark hat sich bitte schon Radlinger seit Saisonstart gesteigert? Wo wäre Rapid mit guter Chancenauswertung? Die beiden Top-Defensiven der Liga.
Kann ich mal eine Frage aussuchen?
Nein, jetzt alle. Nein, ich meine, okay. Im Grunde nehmen wir ja gleich ein bisschen die Rapid-Partie
mit. FK und Rapid reif für den Titelkampf.
50% davon schon.
Ja, Rapid ist reif für den Titelkampf. Die Austria, schauen wir mal, wie lang und ob sie da sich etablieren kann in diesem Titelkampf. Ziehen beide gemeinsam in den Europacup ein. Halte ich für sehr wahrscheinlich.
75%.
Wie wichtig ist Burgstaller doch noch für Rapid?
Wann war er nicht wichtig?
Ja, da wo der Bellio jetzt alles drauf hat.
Ja, aber trotzdem,
ist er wichtig für Rapid. Ja. Wie stark hat sich bitte Shahin Radlinger seit Saisonstart gesteigert? Ja, ich meine, der hat jetzt eine Saison mehr oder weniger ohne Pflichtspiele in den Händen, sagt man es bei Tormen und so. Ja. Wurscht. Und man merkt halt jetzt erstens einmal natürlich mit der zu Null-Serie, die es da zwischenzeitlich gegeben hat und so weiter, dass sie, ja, die Brust wächst, der ist wieder im Flow, wie man so schön sagt. Wo wäre Rapid mit guter Chancenauswertung?
Ja, ein paar Punkte wären da noch drin gewesen, sage ich mal. Aber sagen wir so, also Spiele gegen Hartberg, die hätten auch anders ausgehen können. Also von dem her, sie sind auf Platz 2, sie sind im Titelkampf drinnen, sie sind da ganz vorne. Also von dem her, ich glaube, das spiegelt schon auch das Können von Rapid momentan wieder. Und da vorne wäre noch mehr möglich, aber ich bin auch, also geflasht von Guido Burgstaller, dass der einfach über einen so langen Zeitraum auch mit dem Alter einfach auch noch funktioniert. Denn ich finde ja nett, dass Guido Burgstaller jetzt einen Fußball spielt, den man der ist sehr intensiv, hohe Intensität hat, der Fußball, den Guido Burgstaller spielt. Und da geht man eher davon aus, je älter du wirst, desto ruhiger oder weniger Power hast du. Aber der verliert die Power einfach nicht. Und der arbeitet weiterhin immer von Minute 1 bis 90 und macht seine Wege.
Dem haben sie das Malocher-Gen halt auf Schalke eingeimpft.
Ja, aber das ist, ich glaube, als Gegenspieler ist der Guido Burgstaller, ich glaube, das ist so ein richtiger dreckiger Gegenspieler. Der tut da weh, ich meine, gar nicht so bewusst, aber ich glaube, der hat so richtig Eisenfüße. Wenn du in einen Zweikampf gehst, dann tut einfach dein ganzer Körper weh. Und sowas brauchst du eben da vorne. Und der hat auch die Wege freigeschaufelt in den letzten Wochen, Monaten auch für Bellio. Und jetzt trifft er endlich wieder. Also war damals schon eine richtig gute Rückholaktion. Habe ich mir damals nicht kommen sehen. Ich habe mir gedacht, dass das floppt, diese Rückholaktion damals, ja. Ich habe irgendwann mal in der Redaktion gesagt, der schießt in der ersten Saison maximum 5 Tore oder so, und dann ist er Torschützenkönig. So kann man sich auch täuschen.
Soll passieren.
Bleiben wir bei Rapid. 2:0 gegen Austria Klagenfurt gewonnen. Burgstaller mit einem Treffer, Schaub mit einem Treffer. Gegen
ein wirklich schwaches Austria Klagenfurt. Vor allem in der ersten Hälfte.
Ja.
Muss man auch dazu sagen. Und war Bischof in der Startelf. oft seine Beine oder Köpfe, seinen Kopf im Spiel gehabt, wenn es gefährlich geworden ist.
Ja, keine Ahnung, welchen Kopf er sonst noch. Ja, na, ist gut.
Louis Schaub, 2 Scorer-Punkte.
Ja.
Macht er stark mit dem Kopf. Den Assist auf,
ja, stimmt. Auf guter stimmt. Ja, generell schöne Aktion von Rapid über Auer, Bischof und Schaub und dann Burgstaller eben mit der Vollstreckung. Ist erst sein zweites Bundesliga-Tor gewesen in der Saison. Erstmals seit der 8. Runde getroffen und für Louis Schaub war es im Grunde das erste Bundesliga-Tor seit dem 1. April 2018, damals gegen den SV Mattersburg.
Fizifakt, Burgstaller in den Jungbrunnen gefallen?
Nein.
Gut.
Ich finde ja, dass zum Beispiel Burgstaller, je älter er geworden ist, desto besser ist er geworden. Weiß nicht, wie du das siehst, der war ja damals zu Wiener Neustadt oder aus der Kärnten, seiner Wiener Neustadt. Da war er schon immer der, der immer nur die Seite beackert hat, ja. Und der ist dann irgendwann einmal mehr und mehr in dieses Zentrum, in diese wirkliche Stürmerposition. Genau. Und da hat er dann wirklich erst seine Stärken noch besser ausspielen können, finde ich.
Ja.
Meine Meinung dazu.
RefCam, Premiere in der österreichischen Bundesliga.
Ja, warte, hat sich eine Frage gegeben, pass auf, vom Wolfgang. Wie ist eure Meinung zur Schiedsrichterkamera bei Rapid Klagenfurt zum ersten Mal im Einsatz? Unnötiger Schnickschnack oder positive Neuheit? Ich brauch's nicht.
Also was ganz cool ist, ist die Kommunikation mitzubekommen. Ja. Sonst...
Das haben wir jetzt schon des Öfteren irgendwo gesehen. Also RefCam, das ist jetzt nicht das erste Mal. Das war, glaube ich, Salzburg einmal gegen die Bayern, glaube ich, so ein Freundschaftsspiel gehabt hat. Da hat es, glaube ich, auch. Nein, da hat es ein Player-Cam sogar gegeben.
Spieler-Cam.
Das ist mir aber eigentlich auch wurscht. Also ich brauche es nicht. Also für mich ist dadurch, dass das Erlebnis, ein Fußballmatch zu schauen, steigert es nicht.
Ich hätte gerne eine fixe Kamera im Meidlinger Keller.
Ja, das wäre interessanter, ja, da immer mal wieder reinzuschauen. Aber nein, also ja, ganz nett, aber ich glaube, es wird sich nicht durchsetzen, dass man das dann immer hat und dass das so cool ist.
Nein,
nicht. Aber gut, das ist meine subjektive Meinung. Machen wir weiter mit der Partie SC Altach gegen den LASK. Die Linzer haben dominiert, haben aber wenig Torchancen im Grunde rausgespielt. Dann das 1:0 von Altach durch Pascal Estrada. Ja,
aber was für ein Tor. Der ist Innenverteidiger.
Ja, ist aber abgeschossen.
Ja, aber wie hat er den gemacht?
Ja.
Hast du das nicht gesehen? Das ist, glaube ich, nicht mehr genau. Den hat er so hinterrücks rein geschlänzt.
Ja. Und? Wie viele Punkte hast du gebracht? Ja,
Alter. Nein, ich glaube, du bist ein bisschen Schöngeist.
Ja, ich bin eher Schöngeist. Ja. Ja, scheinbar, wenn man unser Logo Tierlist anschaut und die Kommentare darunter, bin ich doch kein Schöngeist. Zumindest sehen das viele so.
Ja, und dann Max Entrup. Ich meine, vor allem der Ausgleich beim 0:1 und quasi ein paar Sandkörner nur mehr in der Uhr, so eine Kombination hinzulegen.
Ja, stimmt.
Und Max Entrup dann noch mit dem Gurkensalat, hat er tatsächlich 2 Gurken genommen am Weg zu dem Tor.
Ja.
Alle Achtung.
Ja, und dass er halt dann noch einen nachlegt.
Also, und dann legt halt noch einen nach, ja. Und war auch von Ljubicic schön vorbereitet.
Generell richtig gute Quote, Max Entrup beim LASK, 4 Tore in 7 Spielen, der trifft in der Bundesliga alle 77 Minuten. Also wenn der jetzt immer wieder in der Startformation ran darf, ich glaube, da kommen noch einige Tore hinzu. Auf der Gegenseite, Trainereffekt komplett verpufft. Ich meine, Fabian Ingolic war bis jetzt sehr nah dran immer. Ich meine, du verlierst 1:2 gegen Red Bull, spielst 2:2 gegen Klagenfurt, verlierst 0:1 gegen die WSG und jetzt eben 1:2 gegen die LASK.
Bringst das halt nicht über die Zeit, ja. Und stehst dann mit leeren Händen da. Und das sind die Partien, die wirklich, wirklich wehtun.
Also ich glaube, das wird eine richtig schwere Saison für Altach. In-game Time Show hat geschrieben, Janko meint heute, die Erwartungshaltung vom Verein, Vorstand und die Realität ist bei Altach sehr weit auseinander. Wird durch diese Diskrepanz im Winter wieder ein neuer Trainer geholt, wenn die Spielverläufe so weitergehen, oder wird bis zum Saisonende am Trainer festgehalten?
Ich glaube nicht, dass Altach im Winter den Trainer wechselt. Das wäre kompletter Irrsinn. Ja. Kann man aber gut vorstellen, wenn es so weitergeht, dass sie im Laufe des Frühjahrs noch einmal reagieren.
Also wenn es brenzlig werden sollte in den letzten Runden, dann kann immer wieder mal so, keine Ahnung, Klaus Schmidt wieder mal wieder reaktiviert, oder?
Kann sich der kurz karenzieren lassen für 4 Wochen in Monaco
oder so. Stimmt natürlich, in Monaco. Aber irgendein Feuerwehrmann, der für die letzte Runde geholt wird. Aber schauen wir mal. Bruno Labbadia will aber, glaube ich, nicht mehr als Feuerwehrmann
gesehen. Aber wenn Alltag anruft,
dann hebt er nicht ab. Ich glaube, der hat andere Angebote. Aber wurscht. Habe ich nämlich auch jetzt vor ein paar Wochen, glaube ich, ein längeres Interview mit dem Podcast gehört und wo er auch gesagt hat, der muss jetzt nicht alles annehmen. Ich glaube, österreichischer Abstiegskampf ist nicht etwas, wo er sagt, geil, ja, jetzt bin ich wieder zurück.
Nein,
glaube ich nicht. Aber wurscht. Alltag auf jeden Fall seit 10 Spielen ohne Sieg und mittlerweile punktegleich mit dem GRK auf Platz 11 bzw. 12. Und zum Abschluss noch das Steirer-Duell, nicht Derby. Danke. TSV Habeck gegen Sturm Graz. Wie stark sind eigentlich die Blackies nach Standards?
Sehr.
Beide Tore nach Standards getroffen. Chukwuane mit dem 1:0 nach einer Horvath-Ecke und auch nach dem Seitenwechsel. Dimci. Aber ich meine, wo greift der an? Ich meine, der hat so ein bisschen Ronaldo-Vibes in mir getriggert. Wie hoch der gestanden ist in der Luft.
Ich meine, der ist ja grundsätzlich schon relativ groß, ne?
Ja.
Und ja, na, richtig stark. Und das sind halt die, ja, so kann man halt Spiele auch entscheiden, die halt jetzt vielleicht nicht so super laufen. Ich meine, wenn man sich Sturm in den letzten Wochen anschaut in der Liga, ist das halt echt titelverteidigerreif.
Sehr souverän, ja. Also sie wirken nicht so, als würden es wackeln, so wie es eigentlich am Anfang der Saison so ein bisschen das Gefühl hatte, weil es spielerisch nicht wirklich funktioniert hat und wo ich mir gedacht habe, okay, schauen wir mal, ob diese neu formierte Mannschaft funktioniert, aber man ist wieder back on track und auf Platz 1, also was willst du da kritisieren? Einzig die Punkteausbeute in der Champions League ist in der Saison eher überschaubar, aber trotzdem, Bundesliga schaut das schon alles sehr gut aus bei Sturm Graz. Auf der Gegenseite erste Heimniederlage von Manfred Schmidt als Habeck-Trainer. Davor hat man Blau-Weiß Linz Alltag und die WSG zu Hause besiegt.
Sehr gut.
Wir machen, Entschuldigung nochmal.
Das war nichts, passt. Wir machen eine kurze Werbepause.
Wir machen eine kurze Werbepause und sind dann zurück mit FAK Ansa-Konferenz. Wir machen eine kurze Pause und dann geht's weiter mit Wir machen weiter mit unserer Rubrik FAK Ansa-Konferenz. Hier stehen eure Fragen im Fokus und wir starten mit der Frage vom Simon 1911. Wie viel Austria-Siege in Folge braucht es noch, bis sich Harald einen riesigen Helm auf die Brust tätowiert?
Habe ich schon, aber ich darf mich nicht ausziehen.
Ja, wieso? Du darfst ja ausziehen, das macht nichts.
Das hat familiär verboten. Darf ich nicht ausziehen.
Die Frage ist natürlich, ob das jetzt ein Helm ist oder ob es ein Stefan-Helm ist.
Das werden nur die Menschen herausfinden, die mich im Freibad sehen.
Vielleicht der Marc, weißt du, der Marc vielleicht, dein Bruder mehr, ob du einen Helm tätowiert hast oder wie du generell nackt ausschaust. Ja, er sagt mit einem Finger auf dem Mund, er will da nichts verraten. Alles klar, dann machen wir weiter. David, wieso ist Rojao der beste Innenverteidiger der Bundesliga und warum ist Svetkovic der zweitbeste? Zusatz von Fabian, vom lieben Kollegen Fabian Bär, der hat geschrieben, weil Wüthrich verletzt ist.
Sehr gute Antwort.
Finde ich gut, ja. Aber die spielen schon in einer Liga, würde ich sagen. Also Rojao und Svetkovic, die haben sich gefunden. Das ist ein Perfect Match.
Ja.
In der Innenverteidigung.
Kann man Rapid nur gratulieren zu den, oder Mekki Katzer gratulieren zu den zwei Neuzugängen. Also Zvetkovic ein Jahr früher natürlich.
Ja, aber im Grunde lange Zeit verletzt gewesen. Wolfgang S., na, die Frage haben wir schon, glaube ich, beantwortet. Patrick Skillich via YouTube. Seht ihr einen Dreikampf im Abstiegskampf zwischen WSG, Alltag und dem GRK und könnt ihr euch vorstellen, dass Salzburg erstmals die Top 6 verpasst?
Ja, WSG kann ich mir gut vorstellen, dass sie unten noch rein rutschen nach der Punkteteilung.
Ich glaube, also sie kommen schlechter weg als
Sand. Gefühlt sind sie besser. Schon stabil.
Ja.
Aber ja, es, sie tun sich halt schwer, das Ganze dann auch tatsächlich regelmäßiger in Punkte umzumünzen. Mhm. Deswegen, wie gesagt, also ich sehe den BRK und Altach da auf jeden Fall im Kampf gegen den Abstieg, wäre es gut möglich, dass sie reinrutschen, muss aber nicht sein. Salzburg haben wir ja schon besprochen.
Schauen wir uns noch ein paar Runden an. Es kann auch ganz schnell wieder in die andere Richtung gehen bei Salzburg, denn wie gesagt, die Qualität ist vorhanden. Man muss es einfach nur richtig formen.
Am Ende gewinnt immer das Geld.
Ja, deswegen zu dieser Anfangsfrage, dass die Red Bull-Ära vorbei ist. Ich meine, das glaube ich nicht.
Es kann natürlich noch einmal eine Saison-Ausrutscher passieren. Ja,
aber es ist ein temporärer Ausfall. Aber die RB-Ära, die haben einfach so einen finanziellen Vorsprung, den kannst du nicht einholen. Und wie wir es eh schon des Öfteren auch in den letzten Episoden oder in der Saison oder in dem Jahr schon gesagt haben, die spielen nächstes Jahr Clubweltmeisterschaft. Da kommt richtig viel Kohle erst in die Kassen. Also die können sich eigentlich auch eine Saison ohne Champions League leisten. Das fällt, glaube ich, finanziell gar nicht so schwer ins Gewicht. Das sind dann eher die Transfers, die vielleicht die Transfererlöse, die in den kommenden Jahren ein bisschen weniger werden könnten, wenn es nicht abliefern.
Ich glaube, es findet sich, wer der für Oskar Kloch vielleicht ein paar Millionen Euro am Tisch legt.
Ja, Karim Konaté, glaube ich, auch. Also im Grunde, ja. Dr. Hugo Sanchez, wie kann Silvan Wallner aus religiösen Gründen aufhören zu spielen, wenn er mit dem Fußballgott himself, Gotivaldo, im Kader steht? Ja, das ist schon eine skurrile Geschichte.
Gotivaldo.
Ja, habe ich gesagt.
Gotivaldo.
Achso, Entschuldigung, Gotivaldo.
Ja. Ja. Silvan Wallner hat sich dazu entschlossen, seine Karriere als Profifußballer zu beenden, weil er am Samstag nicht Fußball spielen will, sondern am Tag des Herrn quasi nicht arbeiten.
Ich meine, das hat's, wir haben es vor der Aufnahme eh schon kurz angesprochen, Jörn Volanten war auch eine ähnliche Situation, glaube ich, weil er damals zwar nicht bei seiner Salzburg-Zeit, sondern ich glaube, als er dann nach Kolumbien gewechselt ist, hat er irgendwo vertraglich festgehalten, dass er am Samstag nicht spielen will.
Kirche der siebenter Tag Adventisten.
Ja. Hat aber Silvan Wallner gesagt, also
er hat gesagt, er ist bei keiner Kirche dabei.
Ja.
Also ich glaube, die Blick hat geschrieben, dass er bei den siebenter Tag Adventisten ist und dass es daran liegt. Ja.
Abschließend, Jack Grealish. Angenommen, Ronivaldo wäre nicht 35, sondern 25. Für wie viel würde er Blau-Weiß verlassen und wer wird Torschützenkönig? Das ist eine gute Frage, weil wenn du jetzt so dieses Setup von Ronivaldo anschaust, diese Torquote in der Saison, in der Vorsaison, dass er eben dreimal Torschützenkönig in der österreichischen zweiten Liga geworden ist, dann wäre er natürlich nicht, ist mir schon klar, dann wäre er nicht so
lange. Ronivaldo wäre nicht von 21 bis 25 in der zweiten österreichischen Liga gewesen mit der Torquote. Ich glaube, dass Ronivaldo für nicht viel Geld wechseln würde im Alter von 25 Jahren.
Wieso?
Sondern für 1,2 Millionen Euro von Red Bull Salzburg gekauft werden würde.
Was?
Ja. Ich glaube, Red Bull Salzburg wird Ronivaldo, wird Blau-Weiß Linz Ronivaldo abkaufen.
Wir spielen das jetzt so durch. Er ist dreimal Torschützenkönig geworden in der zweiten Liga.
Das ist unrealistisch.
Was wäre wenn?
Ja, ja, okay.
Also, er ist dreimal Torschützenkönig geworden in der zweiten Liga von 20 bis 23. Dann ist er mit Blau-Weiß Linz aufgestiegen. Ist er letzte Saison Top-Torquote gehabt. Jetzt der 8 Treffer, wenn ich mich nicht täusche. Und du sagst, er wird für 1,2 Millionen dann wechseln?
Zu Red Bull Salzburg. Ich glaube schon, dass Blau-Weiß bessere Angebote hätte. Aber ich glaube, Ronivaldo wird zu Red Bull gehen.
Ich glaube, 5 bis 10 Millionen.
Zu?
Irgendwo ins Ausland.
Ja, irgendwo ins Ausland ist jetzt sehr unkreativ.
Okay, dann wechselt er zu Augsburg.
Andi Schicker holt ihn nach
Hoffenheim. Ja, die ist gehofft, wäre natürlich aufgelegt. Nein, ich meine, so an sich, der Ronivaldo bringt er nicht so viele Dinge mit, dass sein Transfermarkt hoch ist, weil er eigentlich jetzt kein großgewachsener Stürmer ist, aber er ist trotzdem im Kopfball stark. Aber davor ist er einfach schon bei vielen Spielerberatern eigentlich durch, wenn du eine gewisse Körpergröße nicht erfüllst als Stürmer. Dann bist du schon, wenn du 1,75 bist, der kommt nicht einmal in meiner Liste vor.
Oder Ronivaldo 7,4 Millionen nach Saudi-Arabien.
Ja,
Brasilianer? Ja. Wäre Ronivaldo in diesem Gedankenspiel Brasilianer oder Österreicher?
Da wäre er natürlich Brasilianer. Ja. Ja, als Brasilianer hast du einen höheren Marktwert als ein Österreicher. So ehrlich müssen wir da sein. Und ja, okay, aber dann, wenn er 25 wäre, dann würde er aber, glaube ich, auch vielleicht fürs Nationalteam spielen.
Fürs Brasilianische?
Nein, fürs Österreichische. Dann hätte er die Chance, fürs Österreichische Nationalteam zu spielen.
Ja, klar.
Hätte er fix gespielt.
Ja, fix.
Ja. Dann schauen wir, vielleicht spielt er trotzdem noch. Gut, das waren die User-Fragen und zum Abschluss noch das Lowlines-Tippspiel. Ich bin in der Gruppe Lowlines-Stammtisch mittlerweile auf Platz 20 mit einer Trefferquote von 46%. Der Harald auf Platz 30 und der Patrick auf Platz 33. Harald, du tippst halt durch.
Sehr gerne.
Ja, bist du bereit?
Ja.
Red Bull Salzburg gegen den LASK.
2-1.
Sturm Graz gegen Austria Klagenfurt.
2-0.
WSG Tirol gegen Rapid.
1-1.
WRC gegen Altach.
1-0.
Blau-Weiß-Linz gegen den GRK.
0-0.
Und Austria Wien gegen Hapag.
1-1.
Was ist mit dir? Du hast so viel 1-1. WSG Tirol gegen Rapid und Austria. Du glaubst also, dass die. Was hast du bei Sturm tippt? Das habe ich schon wieder alles vergessen.
2-0, glaube ich, habe ich gesagt.
Also glaubst du, dass der Sturm jetzt in der Runde.
Der Gewinner der Runde.
Ja. Gewinner der Runde Sturm Graz. Ja, bin ich gespannt. Wie war es heute? Mal wieder zu zweit?
Ja, war eh okay. Ja. du musst noch was Wichtiges sagen.
Was
apropos
das?
Zu zweit, wir brauchen.
Apropos, wir brauchen Verstärkung. Wir sind nach wie vor auf der Suche nach einem Video-Content-Creator. Also bitte bewerbt euch und vielleicht werde künftig dann den Platz, den der Marc heute inne hat. Wir dürfen ihn nicht sagen, weil er nicht gezeigt werden will, aber er schaut im Grunde ähnlich aus wie der Harald und der hat ohne Scheiß fast die gleiche Stimme. Er hat fast 1:1 die gleiche Stimme wie der Harald. Das ist eigentlich das Kranke.
Wir packen den Link zur Bewerbung in die Shownotes.
Ja, schaffst und du den das? Link vom Marc seinen Facebook-Account an. Ich weiß gar nicht, ob er einen Facebook-Account hat, aber es wird. Ja, wir packen den Bewerbungslink natürlich in die Shownotes auf YouTube und auch im Podcatcher eures Vertrauens. Das war die Episode 26 der Ansa-Konferenz. Wir bedanken uns für eure Aufmerksamkeit und sehen uns spätestens nach der Länderspielpause wieder. Bis dorthin, bleibt sportlich, lasst es rollen und immer schön locker durch die Hose atmen. Ciao.
Ciao.
Wie warst du zufrieden mit ihm?
Extrem schlecht begonnen und am Ende live an, würde ich sagen.
Es ist immer ein Spektakel für die Zuschauer, glaube ich. Wir bleiben bodenständig und...
Was soll ich jetzt auch sagen?
Ich bin wirklich glücklich, dass ich schon keine Worte jetzt...
Aus.
Ende.